Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Die zweite Runde startet morgen, Freunde. Einige Serien sind schon am Ende, andere müssen noch ein bisschen warten, wissen noch gar nicht, ob sie überhaupt so weit kommen. Und deshalb pendeln wir heute auch so ein bisschen hin und her. Eine Rückschau, Vorschau, alles ist dabei. Vor allem dabei ist natürlich der niemals unseriöse
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wir diskutieren ja immer wieder neue Innovationen für die Liga, Dinge, die die Liga besser machen können, interessanter machen könnten. Wie wäre es, wenn wir den Rest der Playoffs einfach eintauschen gegen 10 weitere Spiele Sixers Knicks?
Überleben, dass die, also erstens die Fans, aber zweitens auch die Spieler.
So diese Josh Hart wäre es ein bisschen bitter wahrscheinlich.
Ja, auch, ja. Also und OG und DiVincenzo, die sind ja auch nicht rausgegangen. Ne? Es ist so geil, ja. Wenn man sich so einfach nur die Starting Five jetzt von Game 6 anguckt. Hartenstein 30 Minuten, der hat offensichtlich Foul Trouble und einen Backup, der halt auch situativ besser funktioniert hat als er. Das ist okay. OG 45 Minuten, Brunson 44 Minuten, Hart 46 Minuten und DiVincenzo wurde einfach nicht ausgewechselt.
Ja, einer muss immer durchspielen, ne? Einen braucht es einfach, der einfach die ganze Zeit auf dem Feld steht. Und der spielt ja meistens aber auch relativ gut. Ist vielleicht auch eine Rhythmussache dann.
Weißt du? Vielleicht ich meine, Thibodeau sagt ja mal, wenn man sich selber dazu konditioniert und sich auf eine gewisse Zahl von Minuten fokussiert, dann kann man die auch spielen. Wenn es immer so einfach wäre. Das soll ja mal Joel Embiid erzählen. Vielleicht kann der dann auch mal im vierten Viertel noch übernehmen.
Ja, vielleicht hätten die Sixers nicht Nick Nurse verpflichten sollen, sondern Tom Thibodeau abwerben sollen.
Ja, obwohl Nick Nurse ja auch ein kompletter Durchdreher ist, was Minuten angeht. Ja. Ne? Also eigentlich sind die ja schon, sind die ja schon befreundet miteinander, was
das stimmt.
Angeht.
Das stimmt. Passt auch zur Serie. Die Serie, das war schon geil. Also auch jetzt das Spiel 6 wieder.
Einfach komplett überragend. Ja. Also echt, das war jetzt insgesamt über die Serie sicherlich nicht das höchste Offensivniveau, was wir je gesehen haben. Aber so was Intensität und Dramaturgie und hier ist der Bösewicht, hier ist der nette Typ, hier ist Tyrese Maxey, hier sind komplett spektakuläre, überflüssige, unsinnige, völlig verrückte Aktionen. Hier sind Dreier vom Logo, die irgendwie eigentlich entschiedene Spiele noch wieder umbiegen. Das sind kontroverse Calls und so. Es hatte halt einfach wirklich alles. Ich hätte auch noch ein siebtes Spiel gerne gesehen, aber ich weiß auch nicht, ob ich das überstanden hätte.
Nee. Es ging an die Nerven. Ich muss auch, und das Ding ist auch bei mir, also ich hatte dann, du hast ja vorhin ganz kurz gesagt, also als wir vorher geredet haben, dass du jetzt, also man hat jetzt keinen Rooting Interest gehabt quasi, aber ich bin echt komplett Richtung Knicks gekippt, irgendwie, weil ich weiß nicht, die Knicks, so wie die Knicks Basketball spielen, das verursacht bei mir Gänsehaut. Also, wenn ich Josh Hart irgendwie zum achten Mal irgendwie zwischen 3 Meter Menschen irgendwie einfliegen sehe, um sich einen Rebound zu holen und irgendwo noch Anunoby irgendwie einen Pick stellt und dann, weiß ich nicht, Jalen Brunson doppelt so große Menschen auf die Hüfte nimmt und dann irgendwie trifft mit Foul, das ist einfach sensationell. Und dann halt immer noch die Fans dazu, die halt noch den akustischen Hintergrund dazu liefern. Also, es ist sensationell. Also, nix.
Diese Mannschaft vereint alle Klischees, die man so basketballromantisch gerne auspackt. Ja. So spielen die einfach die ganze Zeit immer nur.
Durch. Weil
also immer volle Pulle, immer irgendwie krasser Einsatz. So, egal welche Nachteile man vielleicht irgendwie haben kann, man kompensiert das, indem man einfach durchspielt und irgendwie.
Und hart spielt, richtig.
Ja, und hart spielt und irgendwelche verrückten Sachen macht. Ja. Ist auch übrigens ein absolut poetischer Abschluss gewesen für die Serie, fand ich, dass man so das quasi damit angefangen hat, so über die ersten Spiele, dass die Sixers von Josh Hart ganz weit ausgeholfen haben, den komplett haben freistehen lassen und er dann jetzt eigentlich so den, also es war ja nicht der Game-Winner im Sinne letzte Sekunde oder so, aber eigentlich schon der spielentscheidende Wurf, weil danach waren es Freiwürfe, war halt einfach wieder ein Josh Hart Dreier, irgendwie ein poetischer Abschluss für eine
absolut.
Josh Hart ist eine Serie, über die man Bücher schreiben kann.
Ja, sollte man. Auch diese Anunoby-Dunk.
Ja.
Also den Dreier verweigert zu Recht. Und dann Embiid ein bisschen zu spät kommt und ihn einfach, so schön. Und dann aber danach, da waren sie 8 vorne, glaube ich, danach dann, oder? Oder weiß ich nicht. Und dann kommt.
Der war auf 8, der hat auf 8 Punkte gestellt und dann war es trotzdem nicht entschieden.
Ja, das hätte ja eigentlich das emotionale High sein können. Und so, genau, aber typisch die Serie, dann kommt irgendwie nochmal Comeback, irgendwie Maxi mit dieses eine Ding, wo er zwischen 3 den Ball irgendwie noch ans Brett gelegt bekommt und er dann irgendwie reinfällt. Dann dieses Goaltending von Hartenstein, wo du einfach kaum siehst, ob der Ball jetzt wirklich am Brett war. Ich glaube, er war am Brett erst. Aber es war halt, also es war.
Ich glaube, dass ihn DiVincenzo vorher berührt hat.
Ja, das kann sein, genau, das war.
Und dann also deswegen hätte ich das eigentlich nicht als Goaltending gesehen, aber meine, gut, ist jetzt eh egal, was passiert. Es gab auf beiden Seiten komische Calls im Lauf der Serie. Und
ja,
ist schon alles okay. Aber also die Serie hatte einfach wirklich alles.
Ja, ja. Und dann auch mal ein bisschen Shoutout an Tom Thibodeau. Also ja, wir machen uns immer wieder drüber lustig, wie viel die Leute spielen und so. Und dass es ja irgendwie aus der Zeit gefallen sei und dass es ja irgendwie, dass er eigentlich irgendwie ja, was heißt kein guter Coach sei, aber es war, keine Ahnung, wenn Tom Thibodeau irgendwo verpflichtet wird, ist immer so, ist das eine gute Idee? Aber er hat irgendwie halt, er hat New York, das für diese Stadt perfekte Team hingestellt. Also
ja, top. Ja, und ich finde, also Thibodeau ist einer, was man bei ihm, glaube ich, so ein bisschen in Frage stellen kann, wo wir jetzt halt auch mal sehen müssen, wie es irgendwie noch weitergeht, ist so Playoff-Adjustments, das ein bisschen ändern, was man macht, um irgendwie neue Wege zu finden. Das ist ja eher was, wo ihm nachgesagt wird, dass das halt manchmal nicht so auf dem höchsten Level ist. Und ich fand auch hier jetzt in dieser Serie, es hat schon ein bisschen gedauert, bis die Brunson richtig reinbekommen haben. So die ersten Spiele waren ja schwierig für ihn und dann hat er irgendwann dominiert. Und ich dachte, also auch in diesem Spiel in der zweiten Halbzeit, Embiids Defense, dieses tiefe Absinken, war so problematisch für die Sixers, das hätte man eigentlich noch konsequenter attackieren können über die Serie. Aber ist auch egal. Ich meine, sie haben es geschafft. Und was bei Thibodeau definitiv schon sehr gut ist, ist halt, glaube ich, dieses, ich vermittle meinem Team eine klare Idee von dem, was wir machen wollen. Es gibt eine Rollenverteilung, es gibt Sachen, die wir priorisieren, also beispielsweise Offensiv-Rebounds. Das ist ja, also kein Team ist darauf mehr fokussiert als die Knicks und das ist jetzt seit Jahren schon so. Dieses Hartspielen, dieses auch situativ die Uhr melken und so, weil wir halt lieber kontrolliert spielen wollen und so. Das kann der halt richtig gut. Und ich meine, dass der ein exzellenter Defensivcoach ist, ist auch irgendwie klar. Es gab mal eine Zeit lang den Vorwurf, dass die Prinzipien, die er damals in Boston etabliert hat und die dann auch in Chicago erfolgreich waren, dass er zu lange gebraucht hat, um die abzudaten für eine neue NBA. Ja. Aber den Vorwurf kannst du ihm mittlerweile eigentlich auch nicht mehr machen. Also das war vielleicht mal eine Zeit lang so. Aber er hat sich ja angepasst. Ja. Und die spielen ja jetzt nicht so wie die 2008er Celtics oder so. Und von daher, der ist schon auf jeden Fall ein guter Coach. So das, was man am ehesten halt mal gucken kann, wie ist Playoff-Coaching dann jetzt auch irgendwie über die nächsten Serien. Aber also, dass das ein, also vor allem auch ein sehr, sehr guter Coach für diese Art von Team ist, auch mit der Art von Spielern, das sollte man auf jeden Fall jetzt ganz klar anerkennen.
Ja, ich meine, ich fand es ja jetzt auch am Anfang vom Spiel ganz cool zu sehen, wie sie, nachdem Maxi ja komplett heiß gelaufen ist in Spiel 5, wie sie dann einfach am Anfang immer wieder, und es hat so ein bisschen, also immer wieder beim Pick and Roll kam der Big Man immer wieder hoch und es gab eine Trap und dann musste er den Ball irgendwie, so ein Ball aus Maxis Händen, wie sie da halt einfach geschafft haben, halt eben ihn nicht in Rhythmus kommen zu lassen. Und hat er wirklich gebraucht. Also letztes Viertel war dann zwar wieder so ein bisschen Maxi-Show teilweise. Klar, auch mit Freiwürfen dann am Ende noch seine Punkte geholt. Aber halt so genauso, und das ist ja so diese Art, so ein bisschen Adjustment. Und man ist halt vielleicht als Beobachter dann manchmal auch ein bisschen zu streng. Also dass man sagt, ich hätte es jetzt irgendwie so gemacht, aber dass man, also man hat ja auch nicht den kompletten Überblick, beziehungsweise von oben herab denkt man, dass noch andere Dinge irgendwie möglich gewesen wären. Und den perfekten Coach gibt es halt irgendwie auch nicht. Ich meine, selbst bei den, und keine Kritik an Eric Spoelstra, aber selbst bei den Heat sprechen wir darüber, dass die Offense jetzt nicht wirklich viel Firepower hat, was natürlich auch an Verletzungen liegt, was natürlich auch am Spielermaterial liegt. Also es ist jetzt, wie gesagt, keine Kritik am Coach, aber so nicht, ist, jeder Coach hat seine Vorzüge und seine Schwächen und wie gesagt, mir ging es eher so darum, dass man halt immer bei Thibodeau halt wirklich, also auch als die Knicks ihn verpflichtet haben, war ja irgendwie Kopfschütteln und klar, die Zeit in Minnesota war jetzt nicht optimal. Am Ende in Chicago hat er sich, glaube ich, auch eher mit dem Front Office damals so ein bisschen aufgerieben mit Foreman und Paxson. Aber ja, jetzt.
Ja, ich meine, was man in Minnesota, glaube ich, gesehen hat, dass er jetzt nicht unbedingt auch noch nebenher General Manager sein sollte.
Das ist, aber ja,
das sollte kein Coach sein. Haben wir uns ja eigentlich eh mehr oder weniger wegbewegt. Ja. Also eine Zeit lang war das ja total, also nicht gängig, aber es gab halt schon einige, die so diese Doppelrolle hatten. Und da hat man aber eigentlich ziemlich überwiegend gesehen, dass das halt nicht so richtig gut funktioniert und halt ein bisschen schwierig ist. Und da war er auf jeden Fall ein Beispiel davon. Aber so als Coach ist Thibodeau schon definitiv sehr gut.
Absolut. Sehr gut.
Und witzig.
Sehr gut war auch Buddy Hield natürlich. Muss man auch nochmal kurz erwähnen.
Ja, das ist schon krass, ne? Eigentlich hat mich das schon sehr gewundert, warum man das über diese gesamte Serie halt nie gesehen hat und dann auf einmal so im letzten Spiel, also vor allem im zweiten Viertel, da hat er, glaube ich, 4 getroffen.
Ja.
Oder waren es sogar 5, aber da war er halt auf einmal da. Und dann in der zweiten Halbzeit wieder eher geringerer Faktor, aber ich dachte halt schon, als sie den geholt haben und als man dann jetzt gehört hat, okay, Embiid kommt zurück, die beiden sollten eigentlich sehr voneinander profitieren. Das hat man halt viel zu spät erst gesehen.
Ja. Ja. Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Und auch, dass er teilweise komplett aus der Rotation gefallen ist. Also, dass sie überhaupt keine Verwendung gefunden haben. Was ich jetzt aber auch interessant fand, in Spiel 6, man wirft ihm immer so ein bisschen halt seine Defensivallergie vor. Da hat er jetzt zumindest mal hart gespielt defensiv und hat wirklich das ein oder andere Hustle-Play dabei gehabt, ist mit zurückgegangen, hat versucht, sich so zu bewegen, dass er keine dieser berühmten Fahnenstangen ist. Und dann sah es auch schon wieder besser aus. Und das ist halt, klar, dann bist du halt an dem Punkt, warum nicht immer? Aber es war natürlich dann irgendwie, klar, dieses Duo-Dei-Spiel. Sixers, ne? 22 Punkte hinten gewesen, aufgeholt, waren irgendwie durch Oubre erstmals in Führung gegangen.
Oubre fand ich sehr gut in dem Spiel. Ja. Auch defensiv wirklich sehr, sehr involviert und immer wieder mit echt krassen Plays, also dann auch teilweise noch als Offensiv-Rebounder und so.
Ja.
Der war schon echt richtig stark.
Ja. Ist das einer, den sie halten sollen? Sollten sie ihn?
Ich denke schon. Also ist halt die Frage, ob man den, also was für ein Preis das jetzt sein wird. Der war ja, haben sie den nicht sogar zum Minimum geholt diese Saison? Bin mir gar nicht sicher gerade.
Ich bin mir auch nicht 100% sicher. Nee, weil ich,
den werden sie jetzt nicht in ihren Planungen ganz nach oben stellen, aber es ist halt schon ein Spieler, den man einfach auch gebrauchen kann, auch in den Playoffs, weil das halt einfach so mit seiner Athletik und Länge und dazu halt der Wurf, der bringt halt schon viele Tools mit, die du in den Playoffs brauchen kannst. Nicht unbedingt das Tool, Kelly, hier hast du den Ball, jetzt mach mal was für uns, weil dann ist er im Zweifel halt schon manchmal ein bisschen wild und so Wurfauswahl ist auch oft ein bisschen wild, aber der hat ja trotzdem echt viele, viele Fähigkeiten, die man gebrauchen kann und ist jemand, der sich halt nicht versteckt. Also kontrastiert das mal mit Tobias Harris,
der,
glaube ich, 40 Millionen im Jahr verdient und 29 Minuten gespielt hat und 0 Punkte gemacht hat und auch nur 2-mal geworfen hat und wirklich also komplett unsichtbar war und das nicht bestrafen konnte, dass die Knicks teilweise Brunson bei ihm geparkt haben, teilweise Anunoby als seinen Verteidiger hatten, der dann aber 5 Meter von ihm entfernt stand, weil er einfach keine Gefahr ausgestrahlt hat, dann auch nicht versucht hat, irgendwie mal für Offensiv-Rebounds irgendwie zu crashen oder so. Also das ist halt schon krass, ne? Also das ist eigentlich so der ist schon ein absoluter Großverdiener und jemand, von dem wir ja alle wissen, dass der Basketball spielen kann, dass der einfach so dermaßen unsichtbar ist und so wenig gebracht hat in der Serie.
Ja, also ich meine, das Spiel war jetzt wirklich, wirklich die Krone. Also dass da, ja, also die so passiv, also auch immer, wenn er, ich fand auch immer, wenn er dann mal versucht hat, irgendwie zu ziehen, immer wie, also abgebrochen hat dann einfach und dann den Ball irgendwie rausgepasst hat und das war's dann. Also das war, ja, war das
ein gutes Spiel in dieser Serie.
Ja.
Also Game 5, da hatte er 19 und 8 und war manchmal sogar ein bisschen aggressiv. Ja. So, über den Rest war Game High, waren 10 Punkte, die er sonst mal geschafft hat. Und das ist halt für jemanden mit dem Skillset und vor allem mit den Vorteilen, die kreiert werden, dadurch, dass du eigentlich neben 2 offensiven Stars spielst, die ja schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, ist das halt so dermaßen wenig.
Was ist das letzte Spiel von Tobias Harris für die Sixers? Vertrag läuft ja aus.
Dann würde ich mal stark davon ausgehen, ja. Der geht zu den Pistons.
Ja, meinst du?
Würde mich jetzt nicht schockieren, wenn die den holen. Ich meine, die müssen ihr Geld ja auch für irgendwas ausgeben. Und das ist jemand, der halt ein bisschen werfen kann. Der wird jetzt nicht noch mal so viel Geld verdienen, wie er jetzt verdient hat. Aber, also, ich meine, es ist ja trotzdem ein guter Basketballspieler. Es ist halt einfach nur einer, auf den du dich nicht verlassen kannst, wenn du irgendwas von ihm brauchst in wichtigen Situationen. Was blöd ist.
Wenn du
aber wichtige Situationen gibt es ja bei den Pistons
eben
vorerst nicht. Und deswegen,
da kannst du vielleicht, kann er vielleicht helfen, Kate darauf vorzubereiten, in wichtigen Situationen dann abzuliefern.
Ach, wobei, ist das der Einfluss, den wir wollen? Ich weiß es auch nicht.
Ja, das war, nein, nur in dem, weißt du, indem er das Feld ein bisschen breiter macht und halt nur spielerisch, nicht verbal.
Ja. Aber ja, vielleicht sollten die Pistons woanders hingucken.
Ja, vielleicht. Ja, man sollte nichts überstürzen. Man sollte sich eine gute Strategie zurechtlegen. Ja, aber die Sixers brauchen auf jeden Fall auch eine gute Strategie, weil ich glaube, 4 Spieler sind unter Vertrag. Also Embiid, Reed, Ricky Council
und genau, Ricky Council und Jeff Doughton.
Ja. Da ist Spielraum.
Ja, ein bisschen.
Batum ist ja raus, oder? Bleibt am Karriereende? Oder meinst du da?
Ich glaube, er hat es mehr oder weniger offen gelassen.
Okay.
Und also es hat es mal angedeutet, aber es war jetzt, glaube ich, noch nicht entschieden.
Okay.
Und da er eigentlich ja schon noch gut war und auch jetzt in diesem Spiel ja wieder echt gut war und einer der Faktoren war, warum die Sixers überhaupt bis zum Ende irgendwie wieder mit drin waren, würde ich schon denken, dass den viele Teams kontaktieren werden. Weil das ist ja immer noch ein richtig guter Rollenspieler.
Ja, absolut. Vor allem deckt er halt mit dem, was er drauf hat, deckt er ja sehr, sehr viel ab, was du von einem Rollenspieler willst. Also
ja, die haben den auch defensiv über die ganze Saison so viele verschiedene Leute verteidigen lassen und der hat halt echt gut dagegen gehalten. Hat immer noch einen wunderschönen Catch-and-Shoot-Release.
Ja.
Kann teilweise auch den Ball auf den Boden setzen, gute Entscheidungen treffen. Also der könnte, weiß nicht, ob er nochmal irgendwo die Mid-Level-Exception bekommt oder so, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass, also für ein Jahr, dass der halt echt nochmal eigentlich einen guten Deal bekommen wird, weil, wie gesagt, er spielt halt echt noch auf einem ziemlich hohen Level.
Ja, absolut. Dass Maxi bleibt, ich glaube, davon können wir ausgehen, also, dass der ein gutes Angebot kriegt.
Ja, ja, ja. Also, und er ist ja restricted, das heißt, ja, auch wenn er woanders unterschreiben sollte, aber ich denke eher, dass das...
Ich glaube, da einigt man sich einfach.
Genau, also auch, dass die Sixers da von Anfang an sagen werden, hier, das ist das meiste, was wir dir anbieten können, möchtest du einfach schnell unterschreiben und dann läuft es darauf hinaus, weil, also das hat man, ich meine, Spiel 6 war Maxi nicht gut, muss man sagen. So, du hast ja gesagt, so im letzten Viertel kam da ein bisschen was. Über die ersten drei Viertel hat er, glaube ich, 5 Punkte gemacht und war auch wirklich unsichtbar.
Ja.
Über weite Strecken. Aber in Spiel 5 war er halt so dermaßen sensationell, was er da, also vor allem dann in der Schlussphase abgerissen hat. Und also einfach diese Dynamik, die er mitbringt, diesen Speed, auch das Two-Man-Game mit Embiid dann teilweise, ist halt einfach schon so gut. Den musst du halten, weil das auch ein guter Fit ist und weil der halt auch einer ist, der, ich habe es ja gestern in der Folge, als wir über die Pelicans und ihre beiden Forwards gesprochen haben, ist halt schlecht, wenn einer ständig ausfällt und der andere dann auch jemand ist, auf den man sich nicht verlassen kann, weil er halt auch meistens 30 Spiele pro Saison oder so verpasst.
Ja.
Maxi ist halt, der steht halt zur Verfügung und der hat meistens auch noch Puste, wenn Embiid dann im vierten Viertel nicht mehr kann, was ja leider auch schon durchaus mal vorkommt. Maxi kann halt dann irgendwie immer noch so ein bisschen zünden. Und ich glaube, deswegen allein schon ist das sehr, sehr sinnvoll, diese Kombination irgendwie beizubehalten.
Ja, als andere würde mich auch extrem überraschen. Also, dass sie da irgendwie irgendwelche Experimente eingehen oder irgendwie versuchen zu pokern, dass sie ihm vielleicht doch weniger bezahlen. Ich meine, im Endeffekt ist er ihr zweiter Star, der, wie du sagst, sehr gut zum ersten passt, der auch mal teilweise selber übernehmen kann und halt eben die ganze Zeit fit ist. Also, da, du bekommst ja niemanden besseren. Also, das ist ja.
Ja.
Was willst du stattdessen machen, wenn du ihn schon da hast? Wen würdest du denn noch halten von denen, die jetzt da sind? Würdest du meinem Freund Karl Lastwagen nochmal einen Vertrag anbieten oder würdest du Cameron Payne, der auch eine richtig gute Phase hatte in dem Spiel?
Zum Minimum. Also das sind halt Leute, die man jetzt nicht priorisieren würde. Sie müssen erstmal gucken, was sie mit den großen Positionen machen. Also nicht im Sinne von Frontcourt, sondern im Sinne von Ausgaben, genau, und was dann noch übrig ist. Aber also bei Lowry, ich glaube, die Zeit, wo der mehr als einen Minimalvertrag bekommt, ist wahrscheinlich rum. Aber diesen würde man ihm trotzdem noch anbieten, weil er ja dir schon noch irgendwie einen gewissen Wert bringen kann. Auch jetzt im Game 6 nicht, da war er auch dann am Ende kein Faktor mehr eigentlich, aber sonst trotzdem nee. Aber ich finde, die viel größere Frage ist, sollen sie gucken, oder werden sie gucken, dass sie einen dritten Star bekommen oder eher sich einen richtig guten Supporting Cast zusammenbauen? Das ist ja die Preisfrage eigentlich bei den Sixers jetzt. Mhm. Was meinst du dazu?
Du weißt, ich bin tendenziell immer für Tor Nummer 2 in dem Fall. Also richtig guter Supporting Cast, weil ich persönlich einfach finde, dass dein Margin of Error dann größer ist. Ich meine, ich verstehe den Ansatz, wenn du sagst, okay, unser 1A-Star ist relativ oft verletzt. Das heißt, wenn wir da jemanden zweiten haben, der das abfedern kann, der dann irgendwie, also auch so ein bisschen, wie es die Clippers gemacht haben mit Harden, dass du sagst, wir haben da noch jemanden dritten, der ein bisschen in die Rolle schlüpfen kann zeitweise und dann verlieren wir nicht so viel. Ich glaube allerdings, dass wenn du einen optimalen Supporting-Cast hast, dass auch wenn du, ich meine, Maxi, auch wenn er jetzt schon wie in Spiel 5 irgendwie richtig gut performt hat, Maxi ist halt immer noch relativ jung. Also es ist halt, da ist er immer noch so. Ich glaube, da ist schon auch nochmal ein gewisses Steigerungspotenzial, gerade was so 1A-Lösungen angeht, wenn Embiid dann ausfällt. Also, dass er, was Teamtragen angeht, dass da noch ein bisschen, noch Möglichkeiten da sind. Und wenn dann die Spieler um ihn rum halt noch besser zu ihm passen, oder noch, also, wenn du dann halt einen 1A-Supporting-Cast hast, glaube ich, kannst du diese Phase auch überstehen. Vielleicht nicht ganz so gut wie mit einem zweiten Star. Also, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube halt, ja, irgendwie finde ich's einfach persönlich runder. Auch wenn ich, wie gesagt, wenn du jetzt sagst, mit Embiids verletzten Historie ergibt's einfach mehr Sinn, da noch jemanden zu haben, der ja einfach dein Ceiling erhöht und dann auch den Floor erhöht, wenn Embiid draußen ist, würde ich jetzt nicht von Hand weisen, aber ich finde mehr guten Supporting Cast. Ist auch die Frage natürlich, wer dann holbar ist, sozusagen.
Ja. Wenn LeBron sagt, er möchte nochmal ein Jahr nach Philly gehen, so wäre schon nicht ganz uninteressant.
Als Premium-Rollenspieler, meinst du?
Ja, genau. Ja. Als der designierte Karl Malone in gut. Heißt.
Vielleicht gerade LeBron mit Karl Malone.
Ja, also das körperlich, für LeBron körperlich und im Sinne von alt. Schon. Ja. Also LeBron könnte auf die Art und Weise, wie Karl Malone über seine letzten 5 Jahre in der NBA noch richtig gut war, könnte LeBron noch 10 Jahre lang wahrscheinlich noch gut sein, wenn er halt einfach Low Post, bisschen Jumper nehmen, bisschen vor dort halt das Spiel dirigieren. Das könnte der jetzt noch relativ lange
machen. Das könnte, ja.
Aber nein, ansonsten möchte ich die beiden eigentlich auch nicht miteinander vergleichen, weil aus Gründen, sagen wir mal. Aber ich meine, das wäre dann natürlich nicht der Rollenspieler-Ansatz, aber wäre ein interessanter dritter Star, der halt auch ein paar Sachen abdeckt, die sie brauchen. Aber
ja, klar.
Man hört ja, dass auch die in erster Linie auf Paul George gucken.
Klar, der passt da natürlich ziemlich gut rein, ne?
Tendenziell schon. Ist natürlich auch die Frage, wenn der jetzt die letzten 5 Jahre mit Kawhi unterwegs war, der immer nicht zur Verfügung stand, wenn es dann darum ging, ob man dann unbedingt zu Embiid wechseln möchte oder ob man dann nicht woanders hingeht. Oder ob er überhaupt wechseln möchte. Ob er
zu Kawhi White wechseln möchte, das kann natürlich auch sein.
Der ist zumindest am Ende von Spielen, ja. ist der absolut involviert.
Ja, ja.
Das wäre jetzt auch mal wieder ein typischer Bulls-Move, wenn sie alles versuchen würden, um Paul George zu kriegen in seiner 15. Saison oder so, um dann mal zu gucken, was noch geht in Richtung vielleicht obere Hälfte des Play-Ins, aber ich weiß auch nicht. Also irgendwie idealerweise wäre es halt jemand, der auch so von der Age-Group eher zwischen Embiid und Maxi ist, als jemand, der dann irgendwie nochmal deutlich älter ist, aber mal gucken. Also das Ding ist halt echt, dass die Free-Agency-Klasse nicht so toll besetzt ist, dass man sich da jetzt irgendwie alles aussuchen kann. Aber mal sehen, was sie bekommen werden. Ich denke auf jeden Fall, dass sie halt gucken müssen, dass sie am Ende halt diese Abhängigkeit so ein kleines bisschen reduzieren. Und wie sie das aufbauen, kann man gespannt sein. Aber DeRozan? Das Ding ist bei... Nee, du musst mir nicht immer alle Bulls bei allem an.
Nein, aber DeRozan für dich, also weil du sagst, die Abhängigkeit reduzieren, DeRozan ist einer, der wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch irgendwie, also ich fand zum Beispiel jetzt, so mies das gegen Miami war, also was er dann, nachdem er am Anfang gegen Adebayo spielen musste, was er dann trotzdem offensiv abgeliefert hat, also es wäre einer, den du, der ist ja kein dritter Star, den bezahlst du auch nicht wie einen dritten Star. Ist natürlich die Frage, was er für Angebote bekommt, ist natürlich die Frage, ob Chicago jetzt irgendwie am Rad dreht und sagt, wir müssen den Kern zusammenhalten, weil wir waren fast in den Playoffs, aber ich weiß ja nicht, was er bekommt, aber das wäre zumindest einer, der dir in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht einfach, was er macht, aber einfache Offense geben könnte und dir dann da helfen könnte.
Das stimmt, es ist aber keiner, der, glaube ich, dann die Minuten mit den anderen anhebt, weil er eigentlich kein guter Fit auf dem Court ist. So als Six-Man, klar, aber das ist ja, dafür ist er überqualifiziert. Also dafür
besser
bezahlt. Aber ich glaube, wenn er auf dem Court steht, macht er nicht unbedingt das Leben von Embiid und Maxi leichter und idealerweise. Das spricht dann halt für jemanden wie Paul George, der halt Off-Ball einfach super ist, ne? Weil der halt.
Das ist natürlich auch eine andere Preiskategorie.
Ja, klar. Aber Daryl Morey will ja im Zweifel schon eher Stars meistens. Deswegen.
Das ist halt die Frage, welche zu haben sind. Oder halt ein Sign-and-Trade für Kevin Durant oder so. Was natürlich nicht. Also,
da ist ja Wash KD oder was?
Wash KD.
Kann schon sein.
Wer weiß.
Der muss endlich mal wieder Teil von der Big Three sein. Das ist einfach. Funktioniert immer. Egal.
Ja.
Embiid, diese Playoffs, wie. Also, nachdem du. Nach den ersten Spielen immer gefragt hast, was für einen Sinn das eigentlich ergibt. Wie guckst du jetzt so auf diese Runde, die er gespielt hat? Hat die bei dir irgendwas, was ihn angeht, bestätigt oder verändert? Oder also wie guckst du jetzt auf ihn?
Das Einzige, was es irgendwie bestätigt hat, ist, dass er halt nie fit in die Playoffs geht. So, das, aber es ist halt immer noch nicht. Ich weiß immer noch nicht, wie ein Joel Embiid in, sagen wir mal, gut, in die Playoffs geht ja niemand in der maximal besten Verfassung, körperlichen Verfassung nach so einer langen Saison. Aber halt, was ein mehr oder weniger fitter Embiid in den Playoffs zu leisten imstande ist. Was, du hast ja angesprochen, so diese Pässe, die er spielt, diese, also am Ende, also diese, die eher wilden Pässe oder phasenweise. Definitiv
Rotation. Das habe ich noch im Off gemacht, ne?
Hast du noch im Off gemacht? Weiß, ah ja, stimmt, hast du noch im Off gemacht, richtig. Ole hat sich da ein bisschen über Embiids Passfähigkeiten lustig gemacht. Nein, das ist halt,
alle ne, gesagt. Also in Game 5, die erste Halbzeit war in Sachen Passing überragend.
Ja, genau.
Und über die letzten drei Halbzeiten hat er dann den Verstand verloren als Passer, muss man leider sagen. Also zweite Halbzeit von Game 5 und jetzt in diesem Spiel, bei jedem Pass dachte man, der segelt zum Gegner. Und bei vielen war das auch der Fall.
Und genau, und das ist halt die Frage immer noch, die mir immer noch nicht beantwortet wurde, was sind körperliche Probleme und was ist die Bühne, was ist der größere defensive Fokus, und auch dieser Ananobi-Dunk, über den ich gesprochen habe, da hat er ja auch zu spät geschaltet. Was ist dann quasi Müdigkeit, die er so oder so hätte, einfach weil er halt, er ist halt auch körperlich. Dieses Spiel ist natürlich für einen mit seinen Dimensionen nicht so einfach zu spielen. Also gerade auch, weil die nächstes Jahr versucht haben, teilweise ein bisschen schneller zu spielen. Gerade auch, weil er halt gegen Robinson arbeiten muss, gegen Hartenstein arbeiten musste. Dass du dann halt gegen Ende eines Spiels, auch unabhängig von Verletzungen, im Kopf nicht mehr zu 100% da bist, ist es vielleicht nicht ganz überraschend. Vielleicht wäre er es. Also ich habe immer noch keine Ahnung, welchen Embiid man denn mal, also wie sehr Embiid in den Playoffs dominieren könnte, wenn er zu 100% fit ist, beziehungsweise was wirklich Auswirkung Verletzung ist und was Embiids Veranlagung auf dem Court ist. Deswegen bin ich immer noch ein bisschen ratlos. Also, mal abgesehen davon war es ja phasenweise auch richtig gut. Es ist ja jetzt nicht so, dass er irgendwie, dass es jetzt eine Stinkbombe war, diese Serie. Also überhaupt nicht, sondern es ist halt einfach nur, er war da, Maxi war da, alle waren da und sie sind ja trotzdem rausgegangen in Runde 1.
Ja.
Und dann eben, also was genau das Ceiling ist, Ich weiß es immer noch nicht.
Ja, vielleicht finden wir es auch nie raus. Ich hoffe, wir finden es irgendwann mal raus.
Ja, das wäre sehr schön.
Aber ja, irgendwie, ich finde es halt langsam auch anstrengend, jede Playoffs wieder so,
ja,
dass
ja,
man klar. halt auch bei jeder Aktion irgendwie denken muss, oh, hat er sich jetzt wieder wehgetan? Oder was ist jetzt? Oder ist er jetzt den Schritt langsamer, weil er nicht richtig mitgedacht hat oder weil er nicht kann? Und hier, Moment, da sieht er jetzt aber wieder total explosiv aus. Er hatte ja auch über die Serie ein paar krasse defensive Sequenzen, ein paar krasse Blocks und so. Er hat es halt nicht die ganze Zeit über. Aber auch dieses Konditionelle, ist das dann, weil er eine Weile ausgefallen ist und halt konditionellen Rückstand hat? Oder war er halt in seiner Karriere eigentlich auch noch nie wahnsinnig konditionell jetzt auf der allerbesten Höhe? Und ja, weiß ich nicht, irgendwie diese Serie hatte einfach so ein bisschen alles, was Embiid angeht. Also da hat es ein paar richtig asoziale Aktionen, muss man sagen. Ja. War das auch unfassbare Scoring-Games. Also gerade das mit, also sein 50-Punkte-Spiel natürlich. Jetzt auch hier über drei Viertel war er auch als Scorer dominant und dann im vierten Viertel war es halt nicht mehr. Du hattest alles Gute und alles Schlechte irgendwie in einer Serie. Und jetzt ist er halt 30 und als Sixer, oder also so als das Front Office, würde ich halt trotzdem sagen, es kann gut sein, dass wir nie diesen fitten Playoff-Run sehen werden, aber wir müssen alles daran setzen, ihm dafür die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Weil wenn, vielleicht klappt's ja dann mal.
Ja.
Vielleicht klappt's dann auch nicht. Ich weiß es nicht. Es gibt auch offensiv Teams in der Liga, die weniger limitiert sind als die Knicks und die mehr Leute haben, um ihn vom Korb wegzuziehen. Er hat ja gegen New York überwiegend schon Leute gehabt, von denen er quasi so ein bisschen aushelfen kann, um halt näher am Korb zu bleiben. Es geht gegen manche andere Teams nicht. Da sieht er dann vielleicht auch wieder ein bisschen anders aus. Aber gleichzeitig in 5 von 6 Spielen hat er ein positives Plus-Minus. Also sie haben die Minuten von ihm knapp gewonnen. Sie haben es halt trotzdem wieder verloren. Es ist kompliziert. Mit Joel Embiid ist halt nie irgendwas einfach.
Vielleicht brauchen sie doch einfach einen dritten Star, der Last von ihm nimmt. Vielleicht ist es doch sinnvoller. Ah, ja, Sixers. Es wird echt nie langweilig. Trotzdem müssen wir langsam weiterziehen, würde ich sagen. Und wir wollen natürlich noch ganz kurz über die Pacers sprechen, beziehungsweise über Pacers Knicks und dann natürlich über Wolves gegen Nuggets. Bevor wir das tun, machen wir noch ein kleines bisschen Werbung. Denn nachdem jetzt schon die ersten beiden Zweitrundenserien stehen, haben wir uns überlegt, wir gucken uns mal die Quoten bei unserem Partner Tipico Sportwetten an. Und da sehen die Buchmacher zwei klare Favoriten oder zwei Favoriten. Also einerseits Nuggets, Wolves haben die Nuggets eine 1,5er-Quote, die Wolves eine 2,55er-Quote und die Knicks haben sogar eine 1,35er-Quote und die Pacers eine 3,10er-Quote. Klassische Frage, irgendwo überrascht, irgendwo die Diskrepanz zu groß. Ist man sich jetzt bei den Knicks zu sicher nach der Serie?
Also überrascht in dem Sinn bin ich nicht. Ich glaube auch, also gerade im Osten, dass einfach die Pacers, auch wenn sie es jetzt, also sie jetzt wieder ein gutes Game 6 hatten, sie jetzt insgesamt nicht den besten Eindruck hinterlassen haben gegen Milwaukee und sich schon schwer getan haben mit einem Team, wo teilweise die beiden besten Spieler fehlten und der beste Spieler die ganze Serie über. Und das war trotzdem ja irgendwie jetzt nicht so richtig souverän. Und Indianas bester Spieler sieht seit Monaten nicht wirklich wie die beste Version von ihm aus. Und da hast du dann halt so als Kontrast die Knicks, die zwar, also glaube ich, eine intensivere Serie gespielt haben und körperlich wahrscheinlich näher am Limit sind und halt auch krass viele Ausfälle haben, muss man sagen. Also Randall ist ja nach wie vor raus, Bogdanović ist jetzt raus, also denen gehen schon so ein bisschen die Leute aus und das muss man schon irgendwie mit einbeziehen, aber gleichzeitig New York hat halt schon überzeugt in Runde 1 gegen einen besseren Gegner, meiner Meinung nach, und deswegen ist das schon, glaube ich, einigermaßen nachvollziehbar, dass die Kräfteverhältnisse in den Quoten sich irgendwie so widerspiegeln. Ich glaube nicht, dass Indiana komplett chancenlos ist, aber ich würde schon auch sagen, dass New York da zu Recht favorisiert ist. Interessanter finde ich Denver, Minnesota, weil auch dort, also dass die Nuggets favorisiert sind, ist irgendwie klar. Das ist auch, glaube ich, angemessen, weil sie halt so der amtierende Meister sind, weil man auch weiß, dass die in den Playoffs halt funktionieren, dass sie wissen, was sie tun. Und gleichzeitig haben sie jetzt nicht die allerbeste erste Runde gespielt, fand ich, für ihre Verhältnisse. Und Minnesota hat halt ein Team, was eigentlich quasi genau dafür zusammengebaut wurde, um Denver zu verteidigen. Nicht zuletzt von dem GM, der große Teile des Denver-Kaders zusammengestellt hat und dann zu den Timberwolves gegangen ist. Der hat halt schon relativ viel dafür getan, um sich halt auf dieses Duell vorzubereiten. Und die haben eine tolle erste Runde gespielt, muss man sagen. Also wirklich richtig dominant, haben auch schon einige Fragen ausgemerzt. Jetzt geht's aber halt gegen einen anderen Gegner. Und ich würde trotzdem sagen, also auch wenn ich die Nuggets selber für mich auch da leicht favorisiert sehe, kann ich mir da eher eine Überraschung vorstellen vom Underdog, komischerweise. Wie siehst du das?
Ja, ich sehe es ziemlich genauso, ehrlich gesagt. Also ich sehe auch beide favorisiert. Ich sehe auch die Nuggets auf jeden Fall favorisiert, weil ich mir auch denke, also Playoff-Erfahrung das eine, aber diese Lakers-Serie ist vielleicht auch einfach irgendwie eine komische Serie mittlerweile für die Nuggets selber, weil sie halt, also wenn du halt so eine lange Siegesserie hast gegen ein Team und halt auch dieses Bewusstsein hast, dass du das Team so ein bisschen in der Tasche hast, ich weiß nicht, wie viel das mit dir macht in deiner Herangehensweise oder halt in deiner unterbewussten Herangehensweise. Aber das ist wieder mal Spekulation aus dem Hause im Arbeiter, von daher gibt's da keine Hard Facts dazu. Was du aber gesagt hast, was die Zusammenstellung der Wolves angeht, also bin ich zu 100% bei dir, also wir reden ja gleich noch intensiver über die Serie, aber ich sehe da eine Überraschung auch keinesfalls als ausgeschlossen an. Also ich glaube schon, dass Minnesota wirklich Wege hat, den Nuggets noch mehr weh zu tun, die Nuggets noch mehr einzubremsen und dann halt selber auch auf der anderen Seite davon zu profitieren. Wobei ich da auch umgekehrt haben die Nuggets genug Möglichkeiten, die Wolves einzubremsen. Das ist ja so, deswegen, also ich finde, es ist nah beieinander, es wäre für mich näher beieinander, als jetzt die Quoten aussagen. Aber genau, und bei Knicks, Pacers sehe ich ehrlich gesagt die Knicks klar im Vorteil. Ich werde später noch deutlicher machen, weshalb, aber von daher passt es im Endeffekt für mich. Also, na. Die ganze Geschichte natürlich wie immer ohne Gewehr, Freunde, wisst ihr ja. Und hört euch jetzt noch ganz kurz folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit schauen wir gleich mal zu Knicks Pacers, würde ich sagen. Beziehungsweise, willst du noch zurückschauen auf die Serie Bucks Pacers? Aber irgendwie ist das so eine Serie für mich, die ich irgendwie nicht so richtig, also aufgrund der verletzten Geschichte, irgendwie nicht richtig ernst nehmen kann. Also allein schon Giannis raus, die komplette Serie dreht es natürlich komplett, weil Milwaukee kein, also so gut Bobby Portis ist, aber er kann halt nicht das abdecken, was Giannis abdeckt. Er zieht nicht dieselbe Aufmerksamkeit auf sich. Er triezt die Schwächen der Pacers nicht so, wie es Giannis getan hätte. Dann eben Dame, die ganze Serie auch nicht komplett fit und dann halt auch teilweise raus. Jetzt in Spiel 6 kam er zurück, hat auch, glaube ich, 28 Punkte gemacht, aber ich fand jetzt schon, dass man auch gesehen hat, so, er ist jetzt nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Gerade am Anfang war auch sehr, sehr wenig On-Ball und sie haben versucht, ihn jetzt halt so ein bisschen, haben sie auch schon vorher in dem Spiel, bevor er raus war, haben sie auch schon gesagt, dass er in der Verlängerung gesagt hat, oh, nur setz mich nur noch als Decoy ein. Das war am Anfang, hatte ich auch so, dass den Eindruck so ein bisschen, oder war auch so ein bisschen der Ansatz. Und von daher irgendwie, ja, also im Endeffekt hatte Milwaukee vielleicht die Hälfte seiner zwei besten Spieler, 0,5 seiner zwei besten Spieler. Und da ist irgendwie, dann ist es irgendwie klar, dass das Indiana im Vorteil ist. Du hast gesagt, Indiana hat dich irgendwie auch nicht so überzeugt. Ich hatte auch teilweise ja, teilweise nein. Also war jetzt auch nicht so, dass das 100%. Es ist halt auch so klar. Ich meine, es ist halt der erste Playoff-Auftritt für dieses Team, ne? Also
ja,
da bist du halt dann auch so ein bisschen, da musst du dich auch ein bisschen reinfühlen. Und sie haben es dann irgendwie, sie haben es hinbekommen. Sie haben so ein paar Geschenke bekommen durch die Verletzungen. Sie haben aber gleich beim ersten Spiel auf die Mütze bekommen, haben sich dann irgendwie, ne, es war nicht perfekt, aber sie sind jetzt durchgegangen. Und ja, also, aber es war die Serie für mich, also das war jetzt keine greifbare Serie. Es war für mich jetzt auch keine Serie, die jetzt wahnsinnig viele Anhaltspunkte liefert irgendwie.
Ja, also ging mir ein bisschen ähnlich. Das war auch die Serie, mit der ich mir in der ersten Runde auf jeden Fall am schwersten getan haben, da irgendwie reinzukommen und das in irgendeiner Form, ja, also ich meine, du hast ernst nehmen gesagt, das ist schon richtig. Also es ging mir auch ein bisschen so. Es war einfach, jedes Spiel verlief so ein bisschen unterschiedlich. Du hattest ein paar Partien, wo man irgendwie gesehen hat, warum Indiana eigentlich klare Vorteile hatte und wo, also was auch der Grund war, warum ich auf sie getippt hatte vorher, weil ich dachte, okay, spielen die schnell, nutzen die ihre Vorteile, sind die athletischer und haben eigentlich ganz gute Antworten auf das, was Milwaukee in seiner limitierten Version jetzt gerade irgendwie machen kann. Und dann hattest du Spiele, in denen die Pacers echt richtig schlecht waren und wo man dachte, warum? Also was ist jetzt hier eigentlich genau euer Problem? Und insgesamt war es halt einfach nicht so wahnsinnig überzeugend. Und wie viel da dann irgendwie damit zu tun hat, dass es halt so, dass man auch immer eine Ungewissheit hatte, was man jetzt vom Gegner gerade bekommt und so, das ist immer schwer zu bewerten. Aber jetzt, ich meine, das ist ja eh immer das Ding. Jetzt ist die Serie vorbei, jetzt steht eine ganz andere an, auch ein anderes Matchup. Und da finde ich es jetzt halt, also ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob Tyrese Halliburton irgendwie so diese Probleme in Runde 1 vielleicht auch so ein bisschen gebraucht hat. Ich meine, das war ja für ihn auch das erste Mal überhaupt Playoff-Basketball zu spielen. Und ob er jetzt irgendwie so ein bisschen Nerven ablegt. Aber ich sehe eigentlich bei den Knicks mehr Möglichkeiten, die Stärken der Pacers so ein bisschen wegzunehmen, als ich es jetzt bei Milwaukee gesehen habe. So beispielsweise Siakam hat ja vor allem über die ersten beiden Spiele richtig dominant ausgesehen gegen Milwaukee. Wenn der von Anunoby verteidigt wird, dann glaube ich nicht unbedingt, dass der jetzt so ein Spiel diktieren kann. Und für Halliburton haben sie ein paar Leute, die sie auf den setzen können. Also DiVincenzo war jetzt auch, finde ich, in Game 6 gegen Maxi echt gut, so als Chaser, und war da irgendwie viel dran. Der kann da irgendwie ganz gut dagegen anarbeiten. Du hast Josh Hart. Du hast für Miles Turner, der teilweise Spiele von draußen mehr oder weniger entschieden hat, weil Brook Lopez ihn nicht oben verteidigen wollte, hast du eigentlich mit Hartenstein ein bisschen mobilere Optionen, die ihm da vielleicht ein bisschen mehr einschränken kann. Ich glaube auch, also die Frage ist halt so ein bisschen, ob die Pacers ihr krasses Tempo etablieren können gegen die Knicks und ob sie darin vielleicht ein paar Vorteile ziehen können. Aber eigentlich sehe ich bei den Knicks eher die Chance, dass sie halt das Tempo auch mitgehen können. Außer sie sind jetzt halt platt nach der Serie, was natürlich auch irgendwie passieren könnte. Aber wenn sie es halt schaffen, ihr Spiel zu spielen, so eher methodisch, auch eher dominant, so beim Offensiv-Rebound, was ich ihnen im Prinzip schon zutraue, weil sie eigentlich das etwas physischere Team sein sollten, dann sehe ich schon auch auf jeden Fall mehr Vorteile auf Seiten der Knicks.
Ja, ich meine, also was du sagst, also für mich ist so das große Fragezeichen bei Knicks ist halt tatsächlich so ein bisschen die körperliche Verfassung, das Einzige, weil halt, wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen, die Serie sehr, sehr intensiv war, aber alles, was du jetzt angesprochen hast, ist für mich schon ein sehr, sehr großer Punkt. Und dazu kommt für mich halt auch, dass du gerade, also dass die Knicks halt rund um den Ring einfach sehr, sehr dominant sind und ich den Eindruck habe, dass die Pacers da ihre Schwächen haben und dass die Knicks da halt wirklich richtig, richtig Druck ausüben können. Wir fanden auch jetzt in Spiel 6, dass die Pacers irgendwie, wenn sie was zugelassen haben am Anfang, war es viel am Ring. Und ich glaube, es kann halt so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen laufen gegen Cleveland letztes Jahr. Also dass da halt einfach ein Team kommt, das dich halt komplett nicht überrennt, aber halt diese physisch, durch seine Physis einfach so dermaßen weich kocht, dass du da einfach irgendwie fast, also echt wenig wenig dagegen halten kannst irgendwie. Und bei den Knicks kommt, also wenn wir jetzt auf Brunson gehen, ich meine, einerseits hast du ja die Adjustments von Thibodeau angesprochen, andererseits finde ich, Brunson wurde jetzt in der Serie mit einem großen Problem konfrontiert, nämlich Länge, also von Oubre, und er hat sich da halt auch in diese Serie reingespielt. Das heißt, er hat sich quasi, er hat diesen neuen Look angenommen, hat ihn sich angeschaut und hat dann auch für sich Lösungen gefunden. Und jetzt haben wir bei den Pacers haben wir eher kleinere Verteidiger, wie Nembhard, vielleicht ein bisschen flinker, aber gefühlt findet Brunson dann schon immer ganz gut Antworten. Kommt dann, spielt auch gern physisch, spielt mit Kontakt. Also du kannst ihn jetzt vielleicht auch nicht so durch Druck irgendwie aus der Ruhe bringen. Und umgekehrt muss man bei Halliburton halt eben sehen, du hast ja auch angesprochen, er wirkt irgendwie immer noch nicht so richtig auf seiner höchsten Ebene irgendwie. Und wenn du dir dann jemanden vorstellst wie DiVincenzo, wenn du dir jemanden vorstellst wie Hart, der ihn dann irgendwie teilweise verteidigt, natürlich ist es dann, gibt's trotzdem immer Möglichkeiten dazwischen, dass er dann irgendwie doch mal gegen Brunson steht oder wie auch immer, aber er ist halt, er tut sich trotzdem immer noch schwer, diesen ganz großen offensiven Druck zu entfachen. Also er hat jetzt in Spiel 6 hat er viel versucht von draußen, weil ihm die Pacers auch, die Bucks den Wurf gegeben haben. Und wenn er einen Rhythmus findet, klar, aber ich glaube irgendwie, dass die Knicks, wie du es auch schon gesagt hast, einfach besser aufgestellt sind, um den Pacers ihre Stärken zu nehmen. Und ich glaube halt, dass es umgekehrt einfach, wie gesagt, dass die Knicks auch, ja, halt einen sehr, 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 sehr viel Druck an einer unangenehmen Stelle für die Pacers ausüben können. Und deshalb, ja, sehe ich es eigentlich relativ deutlich in Richtung Knicks. Also klar, ich meine, Anobis, Siakam kennen sich natürlich bestens.
Ja.
Und, ja.
Was ist dein Tipp?
4-1.
Ja, das ist so das Erste, woran ich da auch gedacht habe. Jetzt hatten wir hier natürlich auch noch nicht ganz so viel Zeit, über die Serie nachzudenken, ja, weil sie erst seit kurzem feststeht. Aber ich tendiere auch in die Richtung. Also auch einfach, weil ich meine, wir haben es vorhin irgendwie nur so nebenher erwähnt, dass Jalen Brunson ziemlich gut ist. Aber wir hatten jetzt dreimal in Folge 40 gehabt, ja, viermal in Folge plus 39. Das hat in den Playoffs zuletzt Michael Jordan geschafft. Das ist also der schon ganz okay.
Ja,
Michael Jordan war auch ein ganz guter Spieler.
Ja.
Und was Brunson halt, also die Kontrolle, mit der er spielt, ist schon bemerkenswert, fand ich. Also auch gerade in diesen wirklich eher kleinen Fenstern, die er meistens hatte, um irgendwas zu machen und sich zu bewegen. Ne? Also der hat ja teilweise schon sehr in der Box gespielt, aber hat so gute Entscheidungen getroffen. Also auch, wie selten da dann irgendwie mal ein schiefer Pass oder so dabei war, ist halt schon echt krass. Das waren schon, ich meine, er hat ja jetzt auch wieder 12 Assists gehabt in Spiel 6 und der konnte halt einfach diese zusätzliche Aufmerksamkeit sehr gut bestrafen. Und ich glaube einfach, dass die Pacers-Defense eine deutlich schlechtere Version von dem ist, was die Sixers jetzt gemacht haben. Also die können auch ein bisschen länger auf ihn packen. Ich denke auch, dass Nesmith ihn öfter mal verteidigen wird. Aber der ist auch, also auch wenn ich ihn sehr gut finde, ist er auch foulanfällig. Ne? Und das ist auch, glaube ich, auch etwas, womit Brunson ziemlich gut klarkommt. Turner ist ein weniger einschüchternder Drop-Defender als Embiid es ist, selbst in der aktuellen Verfassung von Embiid. Und ich glaube halt einfach, dass, also abgesehen davon, die Pacers Defense ist grundsätzlich nicht gut. Ne? Also das haben wir ja eh schon öfter besprochen. Aber ich glaube, dass das für Brunson auch noch leichter sein wird, da an seine Spots zu kommen und dann auch die anderen irgendwie mitzunehmen. Und deswegen, also auch wenn ich die Knicks immer noch für ein nicht überragendes Offensivteam halte, weil ihnen einfach der zweite Creator fehlt, also der zweite konstante Creator, haben sie, glaube ich, eigentlich offensiv genug, um gegen die Pacers halt, ja, da so ein bisschen leichter auch an ihre Punkte zu kommen. Ich meine, das war ja auch mit das Geile an dieser ersten Serie jetzt zwischen den Knicks und den Sixers, dass jeder Punkt, also in fast allen Spielen, jeder Punkt irgendwie hart erarbeitet wurde.
Ja.
Das könnte, glaube ich, ein bisschen anders aussehen gegen die Pacers, weil die halt einfach, ja, da nicht so wirklich überzeugend sind an dem Ende, auch wenn sie sich im Laufe der Saison verbessert haben. Und offensiv, an guten Tagen, wo der Dreier fällt, sieht das schon nach wie vor echt gut aus. Aber es fehlt halt so, seitdem Tyrese Halliburton weniger aggressiv ist beim Drive und da halt einfach auch irgendwie so ein bisschen weniger explosiv ist, fehlt so ein bisschen diese andere Komponente. Mhm. Da hat Siakam natürlich irgendwie sein Ding und der ist ein toller 1-gegen-1-Scorer, aber wie gesagt, wenn er gegen Anunoby spielt, dann glaube ich, dass er da nicht so dominant auftreten wird wie teilweise gegen Milwaukee.
Ja.
Und so, ja, es ist dann halt einfach ein bisschen zu sehr Jumpshooting-abhängig. Und da New York halt auch den Heimvorteil hat, jetzt natürlich auch auf einer krassen Euphoriewelle reitet und die Pacers sich nicht so gut verkauft haben, wenn sie nicht zu Hause gespielt haben in der Serie. Sehe ich auf jeden Fall auch New York im Vorteil und ich sage auch nix in 5.
Was auch noch so, was das so Offense-Defense angeht, was Indiana gut gemacht hat, fand ich jetzt in Spiel 6, dass sie halt so rund um die Dreierlinie viel Druck ausgeübt haben und dann halt dadurch die Bucks relativ vielen Fehlern gezwungen haben. Gleichzeitig haben sie dadurch aber die Zone entblößt. Und was irgendwie den Knicks Probleme bereitet hat.
Die Töne.
Und was den Knicks Probleme bereitet hat in Spiel 6, war, dass die Sixers die Zone dicht gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob die Pacers Möglichkeiten haben. Also, das ist natürlich Gameplan, ne? Also, es ist jetzt nicht so, dass die Pacers immer so spielen. Aber Möglichkeiten haben da irgendwie die Knicks da das große Problem irgendwie zu bereiten. Wie du gesagt hast, ich meine, Brunson spielt sehr, sehr kontrolliert und glaube ich, kann sich da, wenn er einen Verteidiger hat, der zwar aggressiv ist, aber foulanfällig ist, kann er auch ganz gut schinden. Und ich glaube, dann ist es halt irgendwie, ja, wie gesagt, ich glaube, da sind einfach die Knicks im Vorteil. Ein Ding ist vielleicht halt noch die Bank. Ich meine, Bogdanovic ist raus mit Fußverletzung. Robinson hat zwar gespielt, aber auch immer am Humpeln gewesen. Wird die Tiefe irgendwann ein Problem? Gleichzeitig sehe ich einfach die Knicks dann doch zu deutlich im Vorteil, als dass jetzt in der Serie ein Problem wird.
Ja, ich glaube, Tiefe und Müdigkeit können sie schon irgendwann einholen. Ich glaube aber tatsächlich auch eher, dass das eine Runde danach passiert. Aber wie gesagt, also wenn Indiana es schafft, zu ihrem Speed zurückzukehren und das halt so eine krass schnelle Serie wird, dann kann das auf jeden Fall ein Problem werden für die Knicks.
Dann auf jeden Fall. Wobei die Knicks halt, wie gesagt, die Knicks haben jetzt selber auch schneller gespielt als normal. Und ich glaube, sie können dann auch halt verhindern, dass es eine schnelle Serie wird. Also, ja. Du kannst natürlich überlegen, was natürlich noch ein Punkt ist, ein Team, das sehr, sehr auf den Offensiv-Rebound geht, kann natürlich auch manchmal ein bisschen die Transition-Defense vernachlässigen, wenn sie den Offensiv-Rebound nicht bekommen. Absolut. Das könnte den Pacers natürlich entgegenkommen.
Ja, und auch, dass ihr bester Point Guard von der Bank kommt, während die Knicks im Moment eigentlich nur noch Deuce McBride von der Bank vertrauen. Mhm. Und halt Robinson, der aber, glaube ich, in dieser Serie nicht ganz so wichtig sein wird, weil er halt einfach ein bisschen langsam ist aktuell für diese Serie. Ja. Aber TJ McConnell ist einfach nur eine Maschine im Moment.
Ja, Spiel 6 auch wieder unfassbar.
20 und 9 und 4 Steals. Ja. TJ McConnell, das ist halt schon. Und es ist auch die Obi Toppin Revenge Series.
Ja, das stimmt. Ja, und eigentlich auch Reggie Spike eigentlich, ne?
Das also, werden da gibt's ja Geschichte. In jeder Übertragung auch um die Ohren gehauen bekommen. Ja.
Meinst du, Reggie kommentiert?
Ich weiß jetzt nicht, ob das eine TNT-Serie ist oder eine
NBC-Serie.
Das spielt ja da für eine Rolle.
Das sind die Knicks, vielleicht ist es eine TNT-Serie. Wir sind gespannt. Nuggets Wolves, geht ja schon Samstag los, ne?
Ja, in der Nacht auf Sonntag, ne? Ja. Oder ist es abends? Ne, ich glaube, in der Nacht auf Sonntag.
Ich glaube nachts, ja. Ich glaube nachts.
Achso, vielleicht noch ganz kurz. Pat Beverly, einfach Asi. Hast du es mitgekriegt, dass er, wo er irgendwie den Ball zweimal in Richtung von einem Fan schmeißt? Und,
nee.
Naja, also der hat sich auf jeden Fall top verhalten.
Okay, wie immer.
Aber immerhin hat er ein bisschen abfeiern dürfen in Spiel 5, wo er echt gut war.
Ja,
und jetzt, ist halt einfach ein Vogel. Egal.
So ist es.
Nächste Serie.
Nuggets Wolves, wir haben es ja schon gesagt, ganz kurz, es könnte eng werden, es ist eng. Regular Season Matchup war 2-2. Was sind die größten Probleme, denen die Nuggets jetzt entgegenrennen, in deinen Augen?
Einerseits, die Timberwolves haben eine gute Bank. Und also die hat Denver nicht. Und andererseits, vor allem, die Timberwolves sind ein Team, gegen das Denver keine Größenvorteile hat. Und die hat Denver eigentlich gegen fast alle Teams. Aber hier, also du hast halt so, selbst wenn Gobert und Jokic nicht die ganze Zeit 1-gegen-1 spielen werden, aber du hast da jemanden, der ihn nicht 1-gegen-1 verteidigen kann, aber auf jeden Fall mehr Schaden anrichten kann defensiv als fast alle anderen Leute in der Liga gegen die Nuggets Offense. Und du hast halt auf allen Positionen Länge. Du hast vor allem auch lange und kräftige und trotzdem gleichzeitig sehr schnelle Verteidiger, die du auf Jamal Murray setzen kannst. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich der wesentlichste Faktor, weil du kannst Jokic sowieso nicht wirklich, du kannst ihn ja nicht abmelden, du kannst ihn auch nicht wirklich zu einem schlechten Spiel bringen, was du halt am ehesten machen kannst, ist so ein bisschen ihm die anderen abzuschneiden, so dass er halt irgendwie überwiegend sein Ding machen muss als Scorer und also das Spiele auch auf die Art und Weise gewinnen kann. Also das ist ja klar. Ich glaube auch beim letzten Mal, als sie gegeneinander gespielt haben, war er auch irgendwie 41, 11 und 7 aufgelegt. Also ist jetzt nicht so, dass er schlecht wäre in dem Duell. Aber es ist halt normalerweise eher sein präferierter Ansatz, die anderen mitzunehmen und halt, und die Nuggets Offense ist wesentlich schwerer vorherzusehen, wenn Murray halt auch richtig mit drin ist und involviert ist und irgendwie seine Art von Chaos stiften kann. Wenn Murray aber Leute hat wie Edwards, wie McDaniels und Nor, also Nikhil Alexander Walker, dann hat er eigentlich immer einen Verteidiger gegen sich, der größer und kräftiger ist. Und das ist halt untypisch, ne? Also normalerweise hat er das halt, ist das ja einer seiner Vorteile in den meisten Duellen und dass er auch halt schneller ist als viele, gerade wenn es halt dieses Two-Man-Game hast mit ihm und Jokic, wo dann halt irgendwie dann mal Leute auf ihn switchen und so. Und die Timberwolves sind da besser als wahrscheinlich jedes andere Team in der Liga darauf eingestellt, genau das zu verteidigen. Und deswegen wird es halt, glaube ich, auch total wichtig, dass Michael Porter den Rhythmus, den er in der ersten Runde hatte, glaube ich, 23 im Schnitt gemacht hat und fast 50% seiner Dreier getroffen hat, dass er diesen Rhythmus mitnimmt. Weil irgendwo muss natürlich Minnesota auch leichte Abstriche machen. Also weil sie mit Conley einen kleinen Verteidiger haben, der ist zwar immer noch smart, aber der ist klein und alt. Also den musst du halt irgendwo parken, wahrscheinlich eher bei KCP, aber auch KCP ist ja jemand, der da damit durchaus was anfangen kann. Und auch Towns musst du ja irgendwo positionieren. Und deswegen kann ich mir halt vorstellen, dass gerade so diese anderen Nuggets sehr, sehr im Fokus stehen werden. Weil ich könnte es mir, also vielleicht unterschätze ich ihn da auch ein bisschen und das ist bei Jamal Murray nie eine wahnsinnig gute Idee, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er in dieser Serie individuell jetzt nicht so krass dominant sein wird, weil, also muss man auch wieder dazu sagen, er hatte gegen die Lakers 2 Game-Winner, aber er war jetzt nicht über die Serie wirklich konstant richtig gut. Also der hatte ja schon auch da so ein bisschen seine Probleme, weil er halt auch erst vor kurzem von einer Verletzung zurückgekehrt ist.
Ja, und angeschlagen war ja auch noch, also war ja fraglich für Spiel 5 im Endeffekt. Also,
ja, genau. Also. Und die Timberwolves sind halt defensiv einfach auch wirklich nochmal eine ganz andere Hausnummer als die Lakers.
Absolut. Ich bin halt gespannt, wie die Nuggets genau das manipulieren, was du gerade angesprochen hast. Also, dass da Conley rumläuft, dass da Towns rumläuft, die angreifbar sind, wie sie das hinbekommen. Also es könnte ein ganz cooles Schachspielchen werden irgendwie. Also gerade auch Jokic, was er dann macht, wie Screens gestellt werden, wie irgendwelche Switches erzwungen werden, wie man irgendwie dann versucht, eben zum Beispiel Conley auf Murray zu bekommen. Also da bin ich schon sehr gespannt. Aber bei Murray, bist du dir sicher, dass jetzt Alexander Walker und McDaniels wirklich kräftiger sind als er? Also länger ja, aber wirklich kräftiger, weil Murray ist ja schon relativ bullig eigentlich.
Ja, also nicht im Sinne von rumschubsen. Das ist eher, Edwards, der halt einfach auch ein Panzer ist. Das stimmt, das sind die anderen nicht, aber sie sind halt, glaube ich, athletisch und kräftig genug, halt sich jetzt nicht von ihm irgendwie, also die kann er nicht aufposten und Richtung Korb durchschieben oder so. Das kann er halt gegen viele kleine Guards schon. Also gegen Conley beispielsweise würde er das können. Ja. Und das kann er halt, glaube ich, nicht gegen Nor und auch nicht gegen McDaniels. Wobei halt auch die Frage ist, brauchst du McDaniels dann für Porter, was machst du mit dem? Ich meine, das wird sich ja im Lauf der Serie wahrscheinlich auch richtig oft verändern. Auch wie oft sieht man wirklich Gobert als primären Verteidiger von Jokic? Wie oft sieht man Gobert eher als Roamer und halt Towns im direkten Duell mit Jokic? Das haben sie ja auch schon öfter gespielt. Auch mit Reed noch. So das ist halt ein Team, die haben, also hier ist das mit diesen drei Bigs, worüber man sich ja manchmal auch schon ein bisschen lustig gemacht hat, wie viel sie in die Position investieren. In diesem Duell ist es halt ganz gut, weil Jokic natürlich auch jemand ist, der, gerade wenn er viel 1 gegen 1 spielt, auch super viele Fouls natürlich zieht. Und da können sie halt so ein bisschen mehr durchrotieren und einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Weil, muss man ja auch sagen, also auch du hast es ja richtig gesagt, wie die Nuggets das manipulieren, die finden ja immer Lösungen. Deswegen musst du halt irgendwie vieles Verschiedenes ausprobieren. Und ich glaube, dafür sind halt die Timberwolves mit der Art, wie sie auch Defense spielen, wie sie auch so auf einer gemeinsamen Welle quasi unterwegs sind und halt also so komplett synchron sich da bewegen, die sind dafür halt einfach gut aufgestellt, da viele verschiedene Sachen zu machen. Heißt nicht, dass es am Ende reicht, aber es gibt ihnen auf jeden Fall eine Chance, glaube ich, weil wie gesagt, so diese viele der Vorteile, die Denver normalerweise einfach immer hat, haben sie in diesem Matchup nicht zwingend.
Ja, das stimmt. Ich meine, es ist halt genau das Ding, so was macht Denver's Offense dann? Also es ist halt irgendwie so, schaffen sie es permanent irgendwie Gobert, egal wen er verteidigt, irgendwie vom Ring wegzuholen, indem sie halt denjenigen dann zum Pick and Roll hochschicken. Also ist es oder da, was ich irgendwie ganz interessant finde, also wenn du dir dieses Jahr anschaust, also klar, Murray war ja auch immer wieder verletzt und aber Jokic war gegen die jetzt in den 4 Spielen primär Scorer. Also 33 Punkte gut, 11,8 Rebounds und 4,3 Assists nur. Und funktioniert es dann? Also ist es dann, oder sehen wir jetzt, oder kommt Murray damit eigentlich total gut zurecht? Also es ist halt, also weißt du, kriegen sie Möglichkeiten, dass Murray halt dieses kleine Zeitfenster bekommt, um seinen Wurf loszuwerden oder irgendwie doch zum Ring zu kommen oder, genau, also wie du sagst, wenn sie jetzt, weil sie können sich ja wirklich auch nicht zu sehr jetzt auf die beiden konzentrieren, weil Porter willst du nicht heiß laufen lassen. KCP, zwar schön Dreier Catch and Shoot, aber kann schon auch mal Richtung Midrange gehen. Was macht Gordon so als, wenn er halt permanent diesen, als Cutter diesen Rim Pressure ausübt, wie muss sich dann Towns zum Beispiel bewegen? Also ich find's schon eigentlich ganz interessant, aber ich sehe es ähnlich wie du, dass die Wolves auf jeden Fall wirklich Möglichkeiten haben, das Ganze einzubremsen. Ich bin halt nur, bei Denver ist halt so die harten Vorteile, was jetzt einfach das Körperliche, das Physische angeht, sind nicht so da, aber sie sind halt auch einfach als Team wahnsinnig smart. Und was dann halt, also auch ja, so das Wesen des Superstars sozusagen angenommen. Und da bin ich halt, das wird halt sehr, ich glaube, es wird sehr, sehr cool, wie sich das dann alles so hin und her bewegt, so im Laufe der Serie. Weil wer setzt irgendwie den ersten Punch, welchen Konter braucht es dann, welcher Konter kommt dann da irgendwie. Und umgekehrt bist du natürlich auch an dem Punkt, wie funktioniert Minnesotas Offense gegen Denver's Defense? Also, na, Jokic, du kannst Jokic recht physisch spielen lassen, wahrscheinlich gegen die Bigs. Gordon, siehst du Gordon gegen Towns zum Beispiel?
Ich denke überwiegend wahrscheinlich schon. Wenn Edwards allerdings in der Lage ist, KCP Bullyball gegen den zu spielen, dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass man Gordon auch mal gegen Edwards sehen wird und das dann, dass man dann mal gucken wird, wie man das durchrotiert und dass dann eher Porter Towns übernimmt, das, was ja längenmäßig an sich auch geht.
Das stimmt,
aber ja. Wo dann halt viel Offense über Towns laufen sollte, weil er da schon auf jeden Fall auch Kraftvorteile hat in dem Matchup. Aber also ich würde zumindest mal tippen, dass man am Anfang eher Gordon gegen Towns sieht.
Siehst du, ich meine, Peyton Watson gibt's ja auch noch, der dann irgendwo mal wieder für leichte Verunsicherung sorgen dürfte beim einen oder anderen Offensivspieler, der meint, er kommt irgendwie halbwegs gut zum Ring.
Ich glaube, Peyton Watson ist so ein Spieler, wenn Michael Malone den einwechselt, dann sagt er einfach nur, Peyton, go fuck shit up. Und das macht er dann.
Und das macht er dann.
nicht immer, also man hat nicht immer das Gefühl, dass so irgendjemand vorher genau weiß, was passiert, aber es ist eigentlich immer ziemlich chaotisch und oft destruktiv. Also der hat schon ein krasses defensives Potenzial. Ich denke auch, dass sie den brauchen werden in der Serie, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Bist du, wenn du jetzt mal so Offense-Defense vergleichst, wen siehst du da im Vorteil? Irgendwie so ein bisschen. So was Antworten auf den jeweils anderen irgendwie angeht.
Naja, das Ding ist, in Denvers Offense und Problemlösefähigkeiten habe ich halt einfach Vertrauen, weil sie es schon gegen viele Teams gezeigt haben und bisher halt noch keiner wirklich eine konstante Lösung gegen sie gefunden hat. Man muss sagen, dass ich glaube, sie haben in den Playoffs auch weder letztes Jahr noch dieses Jahr bisher gegen so eine gute Defense gespielt, wie die Minnesota hat. Deswegen muss man mal gucken. Irgendwann gibt's ja meistens immer einen Fall, wo es dann nicht mehr funktioniert. Und hier sehe ich schon auf jeden Fall das Potenzial dafür. Aber bei der Timberwolves Offense sind die Fragezeichen einfach ein bisschen größer, weil sie waren jetzt richtig dominant gegen Phoenix. Aber das Ding ist halt auch immer, man kann auch nicht sagen, bei den Phoenix ist das brennt das Haus und Kaiser Nero Ishbia ist völlig vogelwild und dann gleichzeitig sagen, dass das zu vergleichen ist mit der Aufgabe, die jetzt kommt. Ich glaube vor allem so, die Wolves waren jetzt, die waren jetzt gegen Phoenix ja unter anderem auch deshalb offensiv so gut und sie hatten ja tatsächlich sogar die beste Offense der ersten Runde, weil sie die Bretter komplett kontrolliert haben und mega viele Offensiv-Rebounds geholt haben und dann immer wieder irgendwie gegen die dritte Rotation halt an ihr Ding machen konnten. Und also die Nuggets sind keine überragende Defense, aber sie waren immerhin Top 10 in dieser Saison. Sie haben den vielleicht besten Defensiv-Rebounder der Liga, was, glaube ich, halt den Wolves schon einen offensiven Vorteil einfach nimmt, den sie gegen Phoenix hatten. Und die haben halt Automatismen, die kennen sich halt. Und die haben also ein paar gute Individualverteidiger. Sie haben aber auch ein System, was halt erprobt ist und viele gemeinsame Minuten schon gespielt und wissen, glaube ich, eher, was sie zu tun haben als Phoenix, wo man ja über die ganze Saison das immer wieder sehen konnte, dass halt jetzt nicht jeder irgendwie seine Rolle genau kennt. Einfach auch, weil irgendwie viel durchgemischt wurde und die Stars nicht so viel zusammengespielt haben und so. Und das, also die Aufgabe, die da jetzt kommt, ist einfach eine ganz andere. Und deswegen ist das, glaube ich, auch für die Timberwolves Offense. Ich würde jetzt überhaupt nicht davon ausgehen, dass die einfach so stark und im Rhythmus offensiv aussehen werden, wie sie es in der ersten Runde taten. Ich glaube, es wird schon echt deutlich mehr darauf ankommen, wie ist das Decision-Making, wie fallen die offenen Würfe, wie fallen auch die Semi-Contested-Würfe und so. Ich glaube auch, dass man da von Towns noch ein bisschen mehr brauchen wird als in der ersten Runde. Einfach so als zweiten Scorer, weil halt sonst sich die Defense schon ein bisschen stärker auf Edwards überladen kann. Aber deswegen, also wenn du es so formulierst, ich habe schon insgesamt trotzdem mehr Vertrauen in die Nuggets Offense gegen die Timberwolves Defense als in die Wolves Offense gegen die Nuggets Defense. Es ist knapp, aber es ist so.
Ja. Ja, würde ich mitgehen. Zumal du hast es ja angesprochen, dieser physische Vorteil, den die Nuggets jetzt nicht haben, den haben die Wolves ja im Vergleich zur Erstrundenserie auch nicht. Also, dass halt zum Beispiel Nurkic so wichtig war für Phoenix, lag ja eben gerade an dieser Diskrepanz irgendwie, dass Phoenix da sonst niemand hatte. Und Denver kann halt eben genauso gut dagegen halten sozusagen und du hast das Duell an Brettern angesprochen. Also ich glaube auch, dass es ist sehr, sehr eng, aber ich bin auch so das Ding, okay, Denver hat den wahrscheinlich besten Problemlöser der Liga und dann noch dazu einen sehr, sehr guten Problemlöser und macht es auch als Kollektiv sehr gut, weil halt zum Beispiel Aaron Gordon dann auch einen Problemlösungsansatz präsentieren kann, wenn er dann irgendwie im richtigen Moment cuttet oder so oder sich off-ball gut bewegt und so. Also ich, ja, was sagst du denn?
Ich habe echt über die letzten Tage mit mir gerungen, ob ich mich jetzt einfach aus dem Fenster lehne und die Timberwolves tippe, weil ich es mir schon vorstellen kann. Und ich glaube, wenn Murray umknickt oder so, dann ist es ganz schnell richtig problematisch.
Ja.
Und ich glaube, Minnesota hat echt eine Chance, aber ich gehe mit Denver in 7, einfach so wegen dem Vertrauensvorschuss, den sie haben. Und also der Unterschied ist halt einfach, wie du schon gesagt hast, sie haben den besten Problemlöser der Liga und auf der Gegenseite ist einer, der jetzt in der ersten Runde eigentlich auch alle richtigen Reads gemacht hat, mich total beeindruckt hat, aber auch gegen eine andere Art von Defense und Team gespielt hat, als das, was jetzt kommt. Und ich halte es zwar für möglich, dass Anthony Edwards in der Serie komplett eskaliert und einfach sein Ding macht und Minnesota es dann tatsächlich schafft. Also ich glaube, sie haben eine Chance, aber ich gehe trotzdem am Ende irgendwie so mit dem etablierten, auch mit dem Heimvorteil, den Denver ja einfach hat. Also mit Game 7 zu Hause, mit Altitude und so. Das sind halt schon Faktoren, die dann ihnen leicht den Vorteil geben. Aber es hängt zumindest in meiner Wahrnehmung mehr am seidenen Faden als in den letzten anderthalb Jahren in den Serien, die Denver halt gespielt hat.
Ich habe mich auch so ein paar Mal bei dem Gedanken erwischt, ob es Minnesota wirklich packen kann. Und ich würde dir in einem zustimmen. Ich habe deswegen auch tatsächlich Denver in 7 aufgeschrieben.
Buh.
Ja, ist ein bisschen langweilig, ne? Aber ich kann mich noch nicht dazu durchringen, die 4-3 einfach umzudrehen. Ich kann noch ganz, das geht noch nicht. Weil ich finde auch, was halt jetzt auch dazu kommt, Edwards hat jetzt zum Beispiel halt, also A, bessere Verteidiger gegen sich und halt auch irgendwie ein bisschen, also halt sehr, sehr gute und smarte Playoff-Verteidiger. Und das ist halt auch noch sowas, worauf ich mich halt freue, einfach zu sehen, wie sehr setzt ihm das zu, beziehungsweise wie reagiert er drauf und was macht er dran und ist es ihm total egal und er, wie du sagst, zieht einfach sein Ding durch und läuft heiß oder ist es dann so, können sie ihn so ein bisschen einbremsen, was macht dann Towns? Ich meine, das Ding ist ja auch, schaffen sie es, ich meine, vielleicht Towns kann es ja auch gut mal einen Foul anhängen. Wie wird das werden?
Das ist durchaus korrekt. Karl Anthony Towns hatte in der Geschichte seiner Karriere schon mal Fouls.
Ja, und da werden wir mal, keine Ahnung, da, wie gesagt, da sind halt auch einige drin, die da gar nicht so schlecht drin sind. Also, nee, ich muss dabei bleiben. Ich meine, immerhin Chris Finch ist wahrscheinlich dabei, ne? Hat ja sein Knie operieren lassen, aber plant, in Spiel 1 dabei zu sein. Habe ich gelesen.
Ja, ich hoffe, er kriegt einen speziellen angefertigten Stuhl oder irgendwas, damit es nicht ganz so schmerzhaft für ihn sein wird, aber es ist, denke ich mal, auch fürs Team ganz gut, das zu sehen, dass irgendwie so der Coach, der ihn jetzt an den Punkt gebracht hat, dass der dann auch irgendwie richtig dabei sein kann, auch wenn sie auch einen guten Coaching-Staff und so haben, aber so für das Vertrauen ist es wahrscheinlich trotzdem gut, das zu haben.
Ja, und ich meine, es ist ja schon so ein Ding, wir reden ja über Adjustments und klar, so Adjustments passieren nie im Vakuum, nur im Kopf des Headcoaches, aber so wenn derjenige, der bis jetzt halt einfach dafür verantwortlich war, die Entscheidung zu treffen, wenn der plötzlich nicht da ist, Und egal, wie viel die anderen jetzt halt irgendwie wissen und so, aber wenn du dann auf einmal derjenige bist, der abnicken muss.
Hast du mal den Film Der Knochenjäger gesehen? Mit Denzel Washington?
Und Angelina Jolie, war das der? Wo Denzel Washington?
Entweder war es Angelina Jolie oder Ashley Judd, aber wahrscheinlich war es Angelina Jolie. Ja, ist lange her, dass ich den gesehen habe. Aber da ist ja
mit Ethan Hawke noch, oder?
Siehst du, das kann ich dir jetzt schon wieder nicht mehr sagen. Ja, ich erinnere mich nämlich nur an das Grundprinzip, dass Denzel Washington an sein Krankenhausbett gefesselt war und alle, also die Ermittlung quasi so am Telefon
halten
musste.
Mhm. Und so hast du es vorgestellt, Knopf im Ohr oder was?
So ein bisschen. Aber jetzt muss das ja zum Glück nicht so passieren.
Eben. Von daher war es das. Veranlasst mich jetzt trotzdem nicht, wenn ich sage, so ein bisschen hat der Champion halt auch so Benefit of the Doubt, bis er nicht mehr der Champion ist.
Ja. Bei mir. Ja, finde ich fair. Also geht mir am Ende auch so.
Dann beschließen wir heute in wunderschöner Einigkeit.
Ja. Wir haben jetzt übrigens keine Urlaubsplanung für die Milwaukee Bucks gemacht, aber das können wir ja einfach irgendwann noch nachholen.
Da brauche ich mehr Zeit zum Nachdenken, glaube ich.
Ja.
Weil da dürfte sich auch, also ich meine, es gibt ja nicht viele Möglichkeiten, Dinge zu
erinnern. Schickt Janis zu den Knicks.
Boah.
Das ist die Urlaubsplanung.
Boah, das wäre krass.
Ja, da kannst du jetzt übers Wochenende drüber
nachdenken. Da mache ich mir jetzt mal Gedanken drüber.
Dann sprechen wir nächste Woche nochmal drüber.
Und welchen Boss spiele ich noch in die ganze Geschichte involviert, damit die Sache
gut wird?
Alle. Gut. Damit bedanken wir uns recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Solltet ihr uns abonnieren wollen, gar kein Problem. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, YouTube. Alles geht. Nichts muss natürlich, aber alles geht. Und folgen könnt ihr uns bei Instagram, bei X. Und wenn ihr Lust auf extra Content habt, also wir haben jetzt diese Woche auch noch zwei extra Folgen aufgenommen, bei denen es den ersten Teil hier auf dem offenen Feed gab. Den zweiten Teil gibt es auf unserer Patreon-Seite, die ihr findet unter patreon.com/korpiger-podcast und korpiger mit. Richtig. Dort findet ihr eben extra Content. Und diesen extra Content gibt es als Dank für all diejenigen, die uns mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Und natürlich auch nochmal hier verbal vielen, vielen Dank an alle. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Playoffs, genießt das Wochenende, genießt die zweite Runde, genießt Jokic gegen Gobert, genießt Murray gegen Edwards. Es wird schön. Reingehauen.
Die Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.